Can I help you? I would like to purchase one of your material objects.
Books.
Books. Let us discuss my purchase in a private place, because I am buying,
Pornography?
Pornography.
Gabriel, come into my back room.
We humans are extremely easily embarrassed. We must buy our pornography secretively.
Oh, hello. Anathema device?
Anathema device. It's an old family name.
Purpose of your visit to the United Kingdom?
Oh, I'm commanded by an ancient family prophecy. I'm going to use all the wisdom and witchcraft at my disposal to hunt down the Heart of Darkness and then do all that I can to destroy it before it brings about the end of the world.
I'm sorry?
Vacation.
How do you do it?
How do I do what?
Always stay in control.
Wrong question. The right question is, what am I in control of?
What do you mean?
You think you can control life and death?
You just did.
No, I didn't. I'm not God. And neither are you. The only thing we can control, the only thing, is our focus. And our discipline. So control it.
Komport Nummer 759, Ausschränkung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 759. Komport, den ich am heutigen ein bisschen nebligen, ein bisschen kühlen und vor allen Dingen dank iPad, was da die SIM gerade wieder nicht erkannte, nicht so geilen Freitag, dem 8. Mai 2020, Tag 129, KW19 aufgenommen habe. Die Intros, Good Omens bei Pornography and Vacation. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich das gleiche mit technische Nachrichten veranstalte und mich dann danach dann nochmal mit einer länglichen am Ende-Ecke hinsetze. Was davon ihr hier konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der es ein paar Fanboy-Meldungen gibt und eine längliche am Ende-Ecke. 3 Grad foggige, chillige Greetings. Die 3 Grad kommen mit Level wie 3, Wind macht 4 km/h aus dem Norden. Wir haben ja gar keine Visibility von solchen wieder 8,1 oder beim Flughafen 0,1 Kilometer. Der bei Weather Pro haben wir Stand immer noch 6 Uhr, 5 Grad, es war Mist. Nein, schön, dass es sich auch auffällt. Feels like 5, Taupunkt 5, Humidität 97%, Druck 10,19, das Gerät misst immer noch 10,13. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 6 km/h. Leicht vor sich hin püsteln. So, und dann kommen wir in der Technik-Ecke an. Die geht los mit Fanboy-Meldungen, als wir da erstmal von Montag das Steam Day hätten. Und zwar Valve killt Steam Vr auf dem Mac. Der Spielekonzern Valve beendet nämlich die Weiterentwicklung seiner Virtual Reality Plattform Steam VR für den Mac-Rechner. Wie das Unternehmen zum Wochenende in einem kurzen Blog-Posting mitteilte, wurde die Macos-Unterstützung bereits gestoppt, damit unser T-Arm sich auf Windows und Linux konzentrieren kann. Steam VR war erst 2017 erstmals für den Mac erschienen und hatte da unter anderem auch bei irgendeiner Keynote ein Plätzchen, wo sie auf einer Bühne erwähnt wurden. Ja, ich sag mal so. So richtig erfolgreich kann das nicht gewesen sein, wenn es jetzt dann wieder eingestellt wurde. So, also entweder versteifen sich Spieler nicht auf den Mac, Shadow Ratio von 7.07 bis 19.25 Uhr übrigens, oder die Entwicklung war ach so aufwendig oder was weiß denn ich. Also, also die stellen da Sachen ein. Das kann entweder nur heißen, die User waren es ihnen nicht wert oder es gab nicht genug User oder was weiß denn ich. Ich stecke ja auch nicht drin. Ist drin stecken? 9600, wieso bist du eigentlich gefährt? Quatsch. Ach, weil du gar nicht richtig befestigt bist. Moment. So, also stellt also Valve Steam VR für den Mac ein, um sich auf Linux zu konzentrieren. Mhm. Ja, ja, wenn sie das so sagen, dann wird das bestimmt so sein. So, und dann am Montagmittag gab es dann die Pressemitteilung, mit der ich dann auch schon gemutmaßt hatte, dass sie passieren würde. Auch deswegen, weil der Prosser da mal wieder irgendwie breitärschig in der Landschaft rumfurzt und sagte so, heute sei der Tag. Ja, Apple Updates 13 Inch MacBook Pro with Magic Keyboard Doubles SSD Storage. So, also ja, das MacBook Pro 13 Zoll ist tatsächlich als 13 Zoll auch 2020, nicht als 14 Zoll Gerät verfügbar. Aber ja, es hat die neue Tastatur. Und angeblich wäre da irgendwas an Performance-Einstellungen verdoppelt. Das gucke ich mir an und sage, ihr seht ja jetzt gerade nicht, welche Einstellungen wo verdoppelt wurden. Weil, also, springt mich nicht akut an, dass da irgendwo was verdoppelt wäre. Weil, also, für den Preispunkt, wo ich zumindest jetzt mein jüngstes Gerät käuflich erworben habe, was ja genau dasselbe ist wie das, was ich vor einem Jahr gekauft habe, ja, da sind von 112 Gig drin, ja, da sind dann 16 Gig RAM. Ja, vielleicht ist die CPU auch schneller. Das kann ich jetzt irgendwie schlecht einschätzen. So. Aber ja. Also ja, da gibt es das MacBook Pro 2020 in 13 Zoll. Und es hat tatsächlich die neue Tastatur. Und damit sind dann nämlich jetzt alle Geräte aus dem Line-Up der Geräte, die jetzt neu zu haben sind, raus. Die noch die alte, die Butterfly-Tastatur haben. So, das zu Apples Behauptung, als das 16 Zoll rauskam, sie würden beide Tastaturen behalten. Nein, natürlich nicht. Diejenige Tastatur, die allen Beteiligten so viele Schmerzen verursacht hat, dass klar war, mit der lässt sich nicht so richtig viel Geschäft machen, die wird es natürlich nicht lange geben. So, von daher, ja. Ist die Tastatur dann also jetzt alles auf das neue Magic Keyboard umgestellt. Na, also das MacBook Air hatte ja als zweites Gerät das Update bekommen. Und jetzt gibt es dann eben auch das 13 Zoll MacBook Pro, Klammer auf, 2020, Klammer zu. Und ich gucke mir das an und sage, okay, liebe OP-Jahrestage, die alle spätestens in Kalenderbuch 4 Wochen ausbrechen. Möchte irgendwer von euch schon mal einen Platz in der Wunschliste reservieren? So, weil die Tastatur war ja der Grund, weswegen ich bis vor einem Jahr noch zurückhaltend war mit dem MacBook Pro. Und dann irgendwann gesagt habe, okay, ich weiß nicht, wenn 2020 tatsächlich ARM-CPUs kommen, ob ich es riskieren kann. So, und ja. No? Also, ja, da gibt es jetzt das Gerät. Und ja, irgendwie vom Preispunkt her ändert sich da für mich nicht gigantisch was. Nein, man möchte nicht das 2-Port-Gerät. Man möchte schon das 4-Port-Gerät haben. Und ja, die haben alle wieder eine Escape-Taste. Eben wie das 16 Zoll. Also, sie sind von der Tastatur aus sind sie inspiriert am 16 Zoll. Warum das Ding jetzt nicht 14 Zoll hat, sag ich mal so, ja, also der 16 Zoller, der ist seit Monaten in der Gerüchteecke unterwegs gewesen. Die Tatsache, dass nirgendwo ein 14 Zoll Gerät in der Gerüchteecke gerüchtet wurde, könnte vielleicht heißen, dass das Ding nicht nur nicht in der Planung war, sondern vielleicht auch gar nicht kommt. So, weil jetzt gibt es da irgendwie Leute, die da rumrumoren, ja, und dann wird es dann demnächst mal irgendwann ein 14 Zoll geben. Ja, das hat dann aber mit ein bisschen Pech dann schon gleich die ARM-CPUs. Und nun ja, ich möchte nicht auf die erste Generation von irgendwelchen neuen CPUs drauf springen. Weil, nee, möchte ich nicht. So, dann Sante Breac. Stellt sich raus, es gibt einen iOS-Sandbox-Ausbruch, die da dann veröffentlicht wurde, weil ein Sicherheitsforscher Sigutza legt da, wie das denn funktioniert, nämlich so frei nach dem Motto, ja, du hast irgendwie XML und wenn du da an der richtigen Stelle, in der richtigen Form das XML verbiegst, dann erkennt der eine Parser, der sich um die Sandboxes auf iOS kümmert, nicht, dass er da eigentlich in einen Kommentar reingerannt ist, in irgendwas, was er eigentlich nicht parsen sollte und erlaubt der App, aus der Sandbox auszubrechen. Weil auf iOS gibt es irgendwie 4 XML-Parser. Und die Lösung dafür kommt dann irgendwie mit 13.5. So, beziehungsweise weil die Lösung mit 13.5 kommt, hat er sie gut sah, dass er in die Öffentlichkeit gefurzt. So, vorher hat er das nämlich schon seit Jahren ausgenutzt. Was? Und, ja, also da ist dann anzunehmen, also das wird dann ja wohl irgendwer schon mal ausgenutzt haben. So, mal ganz davon abgesehen, ist das dann die zweite bereits bekannte Sicherheitslücke, die mit 13.5 dann behoben werden könnte. Die erste war irgendwas rund ums Mailprogramm. So, ja, das gucke ich mir an und sage, okay. Also nicht okay, aber ja, wenn es dann immerhin mit 13.5 behoben wird, dann sagen wir mal so, möchte ich, dass 13.5 jetzt nicht bis in den Juli in der Beta-Phase rumhängt. Sondern mehr so, ja, gegebenenfalls von mir aus auch als 13.4.2 mit nur dem Security-Content irgendwann ASAP rausfällt. So, dann gibt es ein Laderücht, und zwar ein Ladengerücht genau genommen. Die ersten deutschen Apple Stores sollen offenbar schon in der kommenden Kalenderwoche wieder ihre Pfoten öffnen und das iPhone SE dann erstmals seit seinem Debüt auch im Laden verkaufen. Gerüchte und irgendwelche Gerüchte im Apple-Umfeld, die iPhone-Ticker haben will. Das waren die, die sich irgendwie großärschig hingesetzt haben und was von 31. März werde das SE angekündigt behauptet hatten. Dann aber, bevor der 31. März passierte, sich von ihrem eigenen Gerücht weggerobbt haben. Ja, das gucke ich mir mal ganz entspannt an und sage, okay, da lege ich dann wieder die Kante dran und sage, okay, also wenn in der nächsten Woche keine Läden in Deutschland öffnen von Apple, dann nehme ich das mal als mal wieder einen Hinweis, dass ich diesen Gerüchterstattern hier eben nicht weiter traue, als ich sie werfen kann. So, und hier sind sie dann nun mal anders als bei dem SE-Ankündigungsgerücht nicht weltweit zur Kenntnis genommen worden. So, apropos weltweit zur Kenntnis nehmen. Dienstag entließ Apple dann mal einen Termin für die WWDC. Und zwar wird die am 22. Juni anfangen. Was ein eher später Termin für eine WWDC im Juni ist. Auf der anderen Seite ist die WWDC dieses Jahr ja auch insofern etwas Besonderes, als sie eben gar nicht in Person irgendwo stattfindet, sondern als sie eben online stattfindet. Das hatten wir halt in der Vergangenheit auch noch nicht. Und von daher, ja, gut, dann findet die also ab dem 22. Juni mit mutmaßlich auch einer Keynote-Veranstaltung am 22. Juni vielleicht statt. So, ja. Na, also das wären halt zwei Wochen hinter dem Juni-Termin, der sich in den letzten Jahren rauskristallisiert hat. Und sagen wir mal so, vor 10 Jahren war es ja am, lasst mich lügen, 7. Ja, ich glaube am 7. Juni. Wo ich ganz genau weiß, wo ich war, als Steve auf der Bühne den Netzhaut-Bildschirm ankündigte. Mhm. Ja, also der... So, dann ist am Mittwoch 19 Uhr iOS 13.5 Beta 4 rausgefallen, 17F5065A. Da haben sie dann auch tatsächlich, ein Mümmeltier, da haben sie dann auch tatsächlich wieder was an Exposure Notification geändert. Und zwar war es vorher, also in der 13.5 Beta 3, aka der ersten Beta mit Exposure Notification, so dass, wenn du keine App hattest, du das Ding trotzdem anschalten konntest. Jetzt ist es umgekehrt, wenn du keine App hast, dann kannst du das nicht anschalten. So, also das Gerät alleine würde dann nicht rumlaufen und Exposure-Notification-Daten einsammeln bzw. Tokens aussenden. Sondern den Aufwand betreibt das Gerät nur, wenn es eine App antrifft, die was mit den Daten anfangen könnte. So, oder anders ausgedrückt, auf einmal ist der Druck da, dass es die App zu geben hat, weil von alleine können die Geräte noch nicht mal mehr Daten einsammeln, die dann, wenn die App irgendwann rauskommt, man dann ja nachträglich noch begucken könnte. Ja. So, was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ob das Ding dann, wenn es rauskommt, dann von sich aus darauf hinweist, dass es da übrigens da Exposure Notification, wobei wenn es das nicht anschaltet, weil es keine App gibt. Ja. So, aber damit kann dann 13.5 dann unabhängig davon, ob da irgendwo schon Apps existieren, die das Special Entitlement haben, rauskommen. So. Genau, das waren die Fanboy-Meldungen. Kommen wir bei sonstigen Tech-Meldungen an. Als wir da zum Beispiel von Freitag hätten, Domain, icanlint.org Verkauf für 1,1 Milliarden US-Dollar ab. Das war eine Geschichte, die interessierte Beobachter sehr interessiert beobachtet hatten, weil die ICANN wollte eigentlich den Betrieb von .org verkaufen, wo relativ klar war, wenn sie das machen, dann werden die Preise, die jährlichen Preise für .org-Domains gegebenenfalls heftig in die Höhe schnellen. Und das wiederum fanden Leute, die .org-Domains Einsätze nicht so richtig geil. Und nun hat also die Internetkorporation for Assigned Names and Numbers, die kann den Verkauf der Public Interest Registry an den Finanzinvestor Eidos Capital abgelehnt und somit dem Geschäft über 1,13 Milliarden US-Dollar eine Absage erteilt. Da, für wie voll. Zur Begründung sagte die ICAN, die Entscheidung sei angemessen und es sei richtig, so zu handeln. So. Na, also, weil aus .org-Domains irgendwie Geld rauspopeln, weil sind halt .org-Domains. Das kommt nicht so richtig ethisch rüber. Auch dann nicht, wenn die Firma Ethos Kapital heißt. Na, also, ja. So, wird .org halt nicht verkauft. Da sag ich mal, das kann ich nachvollziehen, dass man das nicht will. Ich kann nicht nachvollziehen, warum man das eigentlich haben wollte. Warum man .org irgendwie versilbern wollte. Aber hey, ja gut, ich meine, 1,1 Milliarden, da kannst du eine Weile drauf rumkauen. So, dann gab es am Mittwoch Go, da die Angreifer hatten SSH-Zugriff auf rund 28.000 Hosting-Accounts. Im vergangenen Jahr irgendwann hatte GoDaddy also mal eben eine Sicherheitsschwankung, bei der die Accounts von rund 28.000 Kunden kompromittiert wurden. Wie die in einem offiziellen Statement mitteilten, gelang es dem oder den unbekannten Angreifer, Klammer auf N, Klammer zu, sich durch Manipulation einer SSH-Datei Zugriff auf die SSH-Kredenzialien der GoDaddy-Kunden zu verschaffen. Was dann die Frage aufwirft, wie es gibt irgendwo eine Datei, beziehungsweise irgendwo einen Platz, wo man 28.000 SSH-Credentials rauspulen konnte. Das ist ein Trug. Da kann mir nicht einer erzählen, dass das da der einzige Mensch war, der sich da Zugriff auf die Datei verschafft hat, sondern gehen Sie mal davon aus, die Nazi hat da auch Zugriff. Big Nazi is spying you. Also, ja. So, dann Vodafone. Eine Meldung von gestern. Vodafone kündigt nämlich an, das 3G-Netz abzuschalten und zwar bis 30.06.2021. Und also offiziell sagen sie ja und dann werden sie überall in alle SIM-Karten, die es bisher noch nicht haben, auch LTE-Zugriff mit reinklemmen. Aber wenn man nicht gerade ein iPad hat, was die SIM-Karte sowieso nicht lesen mag, weil es gerade mal wieder irgendwie bockig ist. Und dann auch nicht durch Rauspulen des SIM-Trays und Reboot ohne sich sofort wieder beheben lässt. Ja, ja, gucke ich mir an und sage, ja, einerseits, andererseits, einerseits sehe ich ein, dass sie die UMTS-Frequenzen für LTE und 5G haben wollen. Andererseits, wenn man nicht Voice-over-LTE überall anhat, könnte das unter Umständen heißen, dass man dann also auf 2G runterpurzelt für ein Telefonat. So, geht eigentlich Voice-over 5G? Na, ja. So, also ja, das wollen sie halt abschalten und dann gibt es da halt gar keinen UMTS mehr bei Vodafone irgendwann. So, auf der anderen Seite gucke ich mir halt an und sage, ja, also ich habe das iPad in der Vergangenheit immer wieder mal in UMTS-Netz erwischt. So, bei Space und bei Mafia gab es hier keine Meldung, die hier rein nominiert hätte. Deswegen kommen wir dann auch schon in der Am-Ende-Ecke an. Die geht damit los, dass ich mich am Freitag erstmal ja am Jahresrückblick Teil 1 versucht hatte. Der ist allerdings ein bisschen kurz ausgefallen, was, ja, das könnte auch damit zu tun haben, dass ich die ganze Zeit auch immer noch im Hinterkopf hatte, okay, auf ungerade 20 Minuten kann ich einen Bus erwischen. Den will ich aber auch erwischen, da möchte ich jetzt ja nicht irgendwie bis um 10 mit Aufnahmen beschäftigt sein und deswegen war mir klar, okay, da setze ich mich in Ruhe nochmal ran und versuche ich es nochmal. So, im Waschsalon, da ist jetzt tatsächlich wieder geöffnet gewesen und der hat jetzt eine neue Steuerung. Die ist neben der Tür zu seinem Kabuff und ist irgendwie so ein Voll-Digital-Dingsbums. So frei nach dem Motto, in der Vergangenheit war es so, dass Geldeinwerf-Dingens war eigentlich der dümmste Teil vom Gerät. Er hat eigentlich nur den Strom freigeschaltet, beziehungsweise die Nutzung freigeschaltet für die Waschmaschinen und die Intelligenz war in den Waschmaschinen. Jetzt gibt es Intelligenz auf jeden Fall auch zentral, also man kann das Waschprogramm zentral einstellen. So, kostet bis um 11 auch nur 3,50 für eine Maschine, dafür ist jetzt kein Waschmittel mehr dabei. Ach ja, und Kaffee war übrigens auch zu. So, womit dann die Frage, ob ich letzte Woche Kaffee in Farmsen hätte bekommen können, ein deutliches Nein hätte ich nicht bekommen hat. So, zeigt sich also, es war gar keine schlechte Idee, dass ich ganz ohne Kaffee aufgenommen habe, weil ich hätte eh keinen bekommen. Oder wieder in Barmbek. Ja, nee. So, zu Hause die Wäsche nochmal weg und dann nochmal den Jahresrückblick Teil 1 aufgenommen. Da dann auch in Ruhe, ging auch bis 30 Minuten und danach hatte ich dann noch Zeit für 2 Runden. Weil logisch. So, Samstag 7 Grad, Maindorfer Weg und zurück. In Langenhorn habe ich bis 10.08 Uhr für 237 Minuten gebraucht. Ohlsdorf mit Kaffee. Von Berne aus kurz zu Hause rein, Rucksack getauscht, dann eine Runde und den Einkauf. Er gab dann am Ende 359 Minuten. Hinterher festgestellt, dass die Laserkette übrigens weg ist. Weil ist weg. Die hatte sich vorher schon, also der Verschluss war ja nicht mehr richtig fest. Da war mir vorher schon klar, okay, irgendwann wird sie dann mal die Flatter machen. So, ja, das muss sie dann offensichtlich am Samstag irgendwann gemacht haben. Ja, keine Ahnung wo, keine Ahnung wie. Das Ding sehe ich nicht mehr wieder. Ja, Sonntag waren es dann 6 Grad und ich habe bis 10.22 Uhr gebraucht für 39 Grad 308 Minuten. Also eigentlich war ich schnell unterwegs und früh unterwegs, aber ja. So, Montag 6 Grad. In Berne sieht es aus, als würde an dem Gleis Richtung Volksdorf schon gebaut. Und als dann der Zug Richtung Volksdorf kam und er klonk, 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 klonk machte, war klar, okay, da ist eine Gleiskante. Nämlich eine Kante zwischen schon fest installiertes neues Gleis und altes Gleis, was noch rausgepult werden muss, wo man eben nicht verschweißt. Weil da will man am anderen Ende das Ding einfach nur aufsäbeln und das rauspopeln und dann lässt man halt ein bisschen klonk, klonk übrig. So. Auf Arbeit gab es dann wieder einen Verteiler auf Basis von einem Ticket von 4 Worten. So, ja, da funktioniert gar nichts. Sag ich, da funktioniert gar nichts. Gibt es vielleicht irgendwo mal mehr Details? Ich kann hier nichts bearbeiten. So haben sie gleich einen Verteiler draus gemacht. Stellte sich dann am Ende raus, dass der Kern und die ZAS jetzt auf derselben Datenbank wohnen. Und wenn der Kern irgendwelche Database-Logs aufmacht, dann geht die ZAS halt auch nicht mehr. Ne? So, ich weiß nicht, ob da irgendwer danach rausgekriegt hätte, wo die Database-Logs herkamen. Also, weil sie waren dann irgendwann wieder weg und ja, jetzt geht er wieder. Ne? Wer ist eigentlich auf die hirnrissige Idee gekommen, zwei Systeme, die zwar miteinander reden und die auch eine Datenbank benutzen, in dieselbe Datenbank reinzustopfen, um wenn dann das eine System die Datenbank bis ans Limit treibt, das andere System dann auch in die Grütze zu rennen. Bisher war es so, dass man der ZAS immer die Schuld dran geben konnte, wenn ich eine ZAS-Fehlermeldung sehe. Das kann auch eine Kernfehlermeldung sein, die eigentlich die ZAS nur abkriegt, weil die Datenbank im Arsch ist. Geil. So, Dienstag, 3 Grad in Berne sind definitiv Gleise Richtung Volksdorf erneuert worden, weil da habe ich dann mal nachgeguckt und habe die tatsächlich auch knipsen können. So, ja, da guck mal eine frisch geschweißte Kante. Guck mal da noch eine frisch geschweißte Kante. So, frei nach dem Motto, ja, die Teile, die innen am Bahnsteig gelegen haben, die Gleise. Die haben sie da dann nämlich rein installiert. Und wenn man dann guckte, so, ja, das, was jetzt innen am Bahnsteig liegt, sind die glänzen so. Das sind definitiv die bis eben gerade noch benutzten Gleise. So, Arbeit war dann ruhig. Inklusive dem schwächlichen unten, dem täglichen oben. Und Mittwoch waren es dann 1 Grad, Arbeit war dann wieder ruhig. Wenn man davon absehen, dass irgendwie Projektchef unten mich dann mitten beim täglichen von unten anrief auf dem Festnetz, weil er wollte doch noch was mit Kollege von nebenan, ob ich dem dann nicht Bescheid sagen kann, dass er, bin ich hier irgendwie Telefonvermittlungsstelle oder was? Däh. Ja, mal davon abgesehen, ach so genau, am Dienstag irgendwie Chefe, der sein Mini-Abteilungs-Dingsbums da tatsächlich meinte, dass er das während des täglichen da und dem anderen täglichen veranstalten kann, habe ich gesagt, nee, kombinieren. So, nö. Prio ist, ich mache hier die Meetings. Wenn der nicht in der Lage ist, Termine zu lesen und einen Termin auf einen Termin drauf wirft, kann er sich gehackt legen. So. Und Donnerstag waren es dann immerhin 8 Grad. Arbeit war dann auch wieder ruhig. So ruhig, dass ich noch ein bisschen früher gegangen bin. Weil ja, wenn nichts groß los ist. So, genau, für Berechtigungen für den OpenShift-Krams. Da warte ich jetzt drauf, dass mir sowohl auf dem Git als auch auf dem OpenShift die Berechtigungen für das neue Projekt gegeben werden, dass ich da mal anfangen kann, irgendwas dran rumzuspielen. So. Ja, aber jetzt haben wir dann jedenfalls gestern erstmal Tag 1186 mit allen Ringen und jetzt habe ich vor allen Dingen erstmal 2 Wochen Urlaub, was im Wesentlichen so ähnlich wie letztes Jahr ist. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich letztes Jahr hier jetzt gerade keinen Urlaub mehr hatte, sondern wieder auf Arbeit aufschlagen durfte. Aber dieses Jahr habe ich den halt 2 Wochen weiter nach hinten gelegt. Einfach deswegen, weil Blick auf den Kalender und die Gesamturlaubsverteilung sagte, ich brauche noch irgendwo einen Feiertag im Urlaub. Weil wenn ich nicht auf einem Montag den letzten Urlaubstag haben will im Januar, dann muss ich mir irgendwo noch einen zusätzlichen Tag rankarren. Und die Lösung war so einfach wie offensichtlich. Hier im Mai gibt es einen Feiertag. Wenn man da Urlaub unauffällig drumherum drapiert, hat man 2 Wochen Urlaub mit einem Tag weniger, den man vom Urlaubsbudget nehmen muss. So, nächstes Jahr funktioniert das wieder in den ersten beiden Wochen vom Mai. Aber ja, hier Himmelfahrt ist das, glaube ich, der Donnerstag. Den will ich halt nicht als Urlaubstag nehmen, sondern da hätte ich eh frei. Und das ist nächste Woche irgendwann. So, davon ganz abgesehen bin ich neulich auch nochmal im Archiv vor 10 Jahren rumgekrochen, weil mir irgendwo in dem Podcast-Archiv schon aufgefallen war, dass ich irgendwann da auch Mittelaltermusik mit dabei hatte. Noch vorm Auge. Beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch nicht auf einem MPS gewesen sein könnte, stellt sich raus, so, ja, am 22., was da ein Samstag war, da war ich in Hohenwerstedt. So. Stimmt. Eine Woche vor Ahrensburg. Und dann kam Ahrensburg und nach Ahrensburg fiel das Auge dann nämlich aus dem Fenster. Da sind wir noch 4 Wochen weg von. 3 Wochen. Also ja, es kommt immer näher. So, wo ich noch irgendwie auf dem Zettel habe, irgendwann, wenn ich mal ganz schlimme Langeweile entwickle, will ich mir auch das zugehörige Tagebuch, OP-Tagebuch nochmal aus der Nähe anhören. Und die Folgen rundherum. Aber ja. Ich habe übrigens 7.30 Uhr. Und ich habe erst 23 Minuten, sagte ich ja. Ja, so, was war jetzt diese Woche also hier Spannendes sonst noch so? Also das Spannendste für mich war diese Woche, ja, das MacBook Pro 2020 ist tatsächlich angekündigt worden, wo ich auch davor gesessen habe und gesagt habe, okay, also das ist einigermaßen klar, das ist das Gerät, was ich haben wollte, was ich eigentlich ja letztes Jahr schon hätte haben wollen, was es aber letztes Jahr nicht gab. So, von daher, ja, der Etat dafür, der findet sich jetzt schon mal auf einer Wunschliste ein und sollte irgendwo, sagen wir mal, ein Gravis es haben. Im Moment sagt der Gravis, ist der Gravis noch ein bisschen, was die 2020er Modelle angeht, ein bisschen unklar. So, ja, es wäre ein Bestellartikel und wenn man da mal nachguckt, was heißt denn Bestellartikel? Bestellartikel heißt, wenn sie es bestellen, kann es 2 Wochen dauern, bis sie es kriegen. Sag ich, naja, also da lege ich dann keinen gesteigerten Wert drauf. Weil, also, ich habe so die leise Hoffnung, dass irgendwann in nicht so ferner Zukunft die Obstläden vielleicht wieder öffnen dürften und dass die an Material schneller rankämen. Mal ganz davon abgesehen, ist ein neues MacBook Pro jetzt ja keine dringende Priorität, weil ich habe ja eins, was funktioniert. Solange bis es aufhört zu funktionieren, was vielleicht irgendwie sowas wie ein Jahr dauern könnte. Also wenn es sich zumindest so ähnlich wählt wie das Gerät, was sich da drunter versteckt. Und ich jetzt irgendwann in der Woche hat es auch mal wieder aufgeklappt. Da hat es aber so überhaupt gar nichts anzeigen können und hat sich auch nicht selbsttätig entsperrt. Also ich vermute mal, der Fehler ist auch immer noch da. So, aber ja. So, mal ganz davon abgesehen, eben, wo ich ja die ganze Zeit auch schon immer drauf rumnöle, hier das iPad ist gerade wieder, was die SIM angeht, aus dem Fenster geplurzelt. Und ließ sich jetzt nicht einfach mal in Volksdorf damit beheben, dass ich es reboote, ließ sich auch nicht damit beheben, dass ich die SIM vorsichtig rauspule und dann nach dem Boot schnell wieder reinstopfe. Ja, Showwash kann ich ja schon gar nicht leiden. So, aber ja. Ja, so, ansonsten, ja, 13.5 hat also jetzt dann die gigantische Summe von 2 Sicherheitsschwankungen, von denen wir jetzt schon wissen dürfen, die damit behoben werden. So, also ja, selbst wenn es nicht ein 13.5, sondern ein 13.4.5 gewesen wäre, hätte es ja definitiv noch rauskommen müssen. Also mal davon abgesehen, wenn die WWDC jetzt noch ein bisschen über einen Monat hin ist, ist ja einigermaßen klar, dass da definitiv auch nochmal irgendwo Bugfixes rauskommen dürfen. So, weil die ominösen 90 Tage zwischen Notifikation, dass da ein sicherheitsrelevanter Bug existiert und der Fix muss dann auch da sein. Also zumindest wenn die Zero-Brains da ihre Finger im Spiel haben. Ja, die willst du ja auch mit einhalten. So, von daher, ja, also mal davon abgesehen, hier die XML-Parsing-Bugs, die fallen dann schon in die Kategorie, da hoffe ich mal, dass bei irgendeinem Major-Release Apple da mal hingeht und das XML-Parsing auf eine gemeinsame Basis stellt. Warum zum Fick gibt es überhaupt 4 XML-Parser in iOS? Die man alle 4 mit verschiedenen Tricks austricksen kann. So frei nach dem Motto, nee, die sehen gar nicht, dass sie da gerade übrigens einen Sandbox-Break drin haben. Einen Jailbreak quasi. Weil der eine Parser, der danach gucken würde, der ist nicht in der Lage zu erkennen, dass das, beziehungsweise der sieht, dass das ein Kommentar ist, und der zweite, der es aber interpretieren soll, der sieht nicht, dass es ein Kommentar ist. Hä? Also ich spreche mich sowieso nicht an, welche Begründung es dafür gibt, dass es da überhaupt mehr als einen Parser gibt. Aber ja, es sind zwei, weil hysterisch gewachsen. So, und dann, ja, aber das können wir jetzt nicht rausnehmen, weil da ist ja zu viel Abhängigkeit drauf. Ja, dann macht mal ein Refactoring-Projekt und refactort mal. Und hebt das mal irgendwann großräumig auf eine Basis. So, ja, ich meine, iOS ist inzwischen alt genug, dass man da auch tatsächlich mal Großreine machen kann. So, weil, iOS ist jetzt, lass mich liegen, 13 Jahre? Ich sag mal so, der Podcast ist, glaube ich, eine Knappigkeit älter. Aber nicht viel. Also, ja. So. Ach, wisst ihr was, 28 Minuten. Dann kommen wir mal in der Musik, Musik und Hinterher-Ecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal Anna Bergendahl, For You von PS22 von 2016. Gefolgt von PS22 von 2016 mit Jojo und Too Little Too Late. Das ist nämlich nur 1 Minute 14. Gefolgt von der Anstalt vom 27.03.2018 Waffenexporteur Deutschland. Habe ich da gestern reingeworfen. 10 Minuten 29, weil ich habe ja Urlaub. Kann ich mir auch erlauben, 10 Minuten Outro unterzubringen. So, und dann würde ich euch, drohe ich erstmal damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wo die Wettervorhersage irgendwas Zweistelliges vorhersagt. So, aber ja, die Wettervorhersage vorhersagt viel, wenn der Tag lang ist. Und dann drohe ich also damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte. Wünsche euch dann jedenfalls jetzt viel Spaß mit den 2 Stück Musik, dem 1 Stück Outro. Und bis zum nächsten Mal. Achso, ich habe gar nicht noch erwähnt, wo ihr denn eigentlich Reaktionen loswerden dürftet. Einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 759 Teil 3 würden mich erreichen, wenn die denn mal irgendwer täte. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den 2 Stück Musik, dem 1 Stück Outro, und bis zum nächsten Mal, wenn dann halt nichts dazwischen kommt. Thank you.
They good, right?
You're going to go back and re-record that track.
Yes, we should.
Yeah.
Come with me, stay the night. Just say the words, my boy, it don't feel right. What do you expect me to say?
You know it's just a little too late.
Take my hand and you say you've changed. But boy, you know you're begging, don't fool me. Because to you, it's just a game.
You know it's just a little too late.
Take me on down. This time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Your chance has come and gone. And you know it's just a little too late.
Willkommen, ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Waffenfabrik Deutschland. Herzlich willkommen in der Waffenfabrik Deutschland, heute zum Tag der offenen Mündung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und schön auch, dass Sie der deutschen Rüstungsindustrie ein solch reges Interesse entgegenbringen. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen?
Nein, danke, ich schaue nur. Ich bin vom Metier. Ich holte einst Ihre Oma, wir kennen uns eh. Dank mir sind Menschen schon gestorben, bevor der Tod Kommerz geworden. Doch klären Sie mich auf, wo liegen denn hier die Sensen aus?
Ach, Sie wollen zur Agrarmesse, ja, die ist nächste Woche. Jetzt hören Sie, bitte Sie, während der Leistungsshow bitte nichts anzufassen. Alles, was Sie hier sehen, ist nämlich
tödlich.
Für Ihre Sicherheit entwickelt.
Wenn es der Sicherheit dient, warum darf man es dann nicht anfassen?
Ja, zur Sicherheit. Also, und dann sehen Sie jetzt auch die größten Sicherheitsausrichter in Deutschland hier in einem Raum versammelt, nicht wahr? Da haben wir Diehl Defense, nicht wahr? Wir haben Rheinmetall Defense und wir haben Krauss Maffei Wegmann. Ach, der Herr Bundestagsabgeordnete.
Sorry.
Ach, schön.
Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Hä?
Ja, so. Ich habe jetzt 171 Tage auf eine Regierung gewartet. Da macht es die Viertelstunde auch nicht fett, gell?
Ja, komm her. Schön. Dankeschön. Ja. Tut mir leid, das war einfach noch ein sehr wichtiges Treffen mit Olaf Scholz im Goldman Sachs Finanzministerium.
Ja. So, meine Damen und Herren, da habe ich Sie jetzt praktisch Glück, nicht wahr? Da ist jetzt also ein enger politischer Freund noch zu uns gestoßen, ist der Herr
Klingelbeil.
Richtig, von der
SPD.
Ja, ist auch egal. Schaut Sie, wir von der Rüstungsindustrie, wir haben ja gute Verbindungen zu fast allen deutschen Parteien. Ich war da, spielt es eigentlich gar keine Rolle, wie die heißen. Ich war Herr
Klingelbeil.
Ah, jetzt klingelt's. Lars Klingelbeil.
Ja, jetzt.
Lars Klingelbeil, sein Wahlkreis grenzt zufällig an einen der wichtigsten Standorte der Firma Rheinmetall in Unterlüß, nicht wahr? Und er war jahrelang im Förderkreis Deutsches Heer.
Ich glaube jetzt nicht, ob das jetzt wirklich alle Besucher hier interessiert.
Nee, ich finde es ganz interessant.
Ja, natürlich ist es interessant. Der Förderkreis Deutsches Heer, das ist doch unser Brückenkopf im Kanzleramt, nicht wahr?
Ach, einer
der wichtigsten. Einer der wichtigsten deutschen Rüstungslobbyverbände, nicht wahr? Und er war jahrelang im Präsidium. Er.
Ach Mensch, das ist ja wirklich eine Doppelbelastung, ne? Volksvertreter und Waffenvertreter.
Hören Sie, das war alles ehrenamtlich. Und
ach so, bescheiden. Dieser Mann hat jahrelang für einen höheren Bundeswehr-Etat gekämpft, nicht wahr?
Hören Sie, das reicht jetzt, glaube ich.
Ja, und erfolgreich. Denn was wird man in der SPD, wenn man sich leidenschaftlich für mehr Waffen einsetzt?
Generalsekretär.
Hören Sie, ich möchte vielen Dank, das ist sehr liebenswert. Aber Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir seit dem Jahre 2001 eine äußerst restriktive Rüstungspolitik verfolgen. Wir von der SPD haben damals zusammen mit den Grünen strenge Grundsätze festgeschrieben, die dazu geführt haben, dass wir heute lediglich Rüstungsausfuhren von etwa 6,8 Milliarden Euro tätigen.
Und wie sah 2001 aus?
So.
Das ist eine Beschränkung, mit der wir leben können. Ja.
Und wo gehen die ganzen Waffen hin? In den Nahen Osten? Was machen die denn da? Urlaub?
Nein. Sie sichern Arbeitsplätze. Also hier, für 20.000 Menschen und ihre Familien in der Region.
Ja, ganz genau, nicht wahr? Und wir haben jetzt sie alle hier im Raum versammelt, nicht wahr? Die Top-Arbeitgeber der deutschen Rüstungsindustrie, nicht wahr? Alle unsere Shooting-Stars.
Willkommen bei Krauss Maffei Wegmann. Wir bieten bedrohungsgerechte Sicherheitstechnik zum Spitzenpreis. Nicht unser Leopard 2, nur 10 Millionen Euro. Einsteigen, anschalten, umnieten. Sie sind ein kleiner Drittstaat, zerrissen von inneren Unruhen, aber chronisch pleite. Kein Problem, bezahlen Sie mit den Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung. Jetzt schießen, später bezahlen.
Über 100.000 Menschen sind gerade geflohen aus Afrin vor der türkischen Armee und ihren Panzern.
Na, wer würde das nicht tun angesichts der geballten Feuerkraft unserer 120 mm Glattrohrkanone L-44 von Rheinmetall?
Ich möchte vielleicht an dieser Stelle betonen, dass die türkische Regierung bei ihrer Operation Olivenzweig nicht gegen deutsche Exportauflagen verstoßen hat.
Ja, gab es denn Auflagen für die Benutzung der Waffen für die Türken?
Nein, so konnte die Türkei auch nicht dagegen verstoßen. Ich möchte darüber hinaus betonen, dass im Fall Deniz Yücel es keinen Deal zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung gab.
Genau, es gab nicht einen einzigen Deal.
Richtig.
Es gab 31 Deals. In den Bereichen Raketen, Torpedos, Spezialpanzer. Man könnte eigentlich sagen, Deniz Yücel ist bloß in Freiheit, weil die Qualität unserer Rüstung jeden Diktator schwach werden lässt. Jawohl, so sieht das aus.
Ganz genau. Ich habe mich auch gar nicht dafür bedankt, Herr Klingelblein. Es war ganz saubere Arbeit.
Ich möchte betonen, dass diese Deals sind ja auch erst nach der Freilassung
beschlossen worden?
Bekannt geworden.
Ja. Apropos Deal. Apropos Deal, da steht auch schon der nächste Schützenkönig-Gewehr bei Fuß sozusagen. Eine weitere Top-Firma, nicht wahr? Die Firma Deal Defense.
Nicht so laut, bitte.
Wie bitte?
Wir sind doch nur ein ganz kleines Familienunternehmen.
Ach, so bescheiden, aber ist doch kein Anlass. 500 Millionen Euro Umsatz unter den Top 100 der reichsten deutschen Familien, nicht wahr? Und immerhin ein deutsches Traditionsunternehmen.
Ja, mit einer sehr langen Tradition, ne? Wir haben ja Vermögen aufgebaut mit KZ-Häftlingen. Und wer von euch beiden ist der Geschäftsführer?
Warum sind Sie denn bitte so böse zu uns? Warum sind Sie denn bitte so böse zu uns? Wir liefern doch bloß innovative Munitionstechnik.
Ja, wie zum Beispiel die Fernlenkwaffe Iris-T, mit der wir der saudi-arabischen Luftwaffe unter die Arme greifen bei der Bekämpfung von hochwertigen Einzelzielen.
Ja, Ihre innovative Munitionslösung sorgt dafür, dass die Saudis sie nehmen, zurück in die Steinzeit bomben.
Nein, sind Sie es wirklich? Das ist ja nicht möglich. Heckler und Koch. Ihr müsst nicht erläutern. Und ihr glaubt, der Tod wäre ein Meister aus Deutschland.
Ihr stimmt das etwa nicht?
Der Tod ist ein Wiener, Watschengesicht. Und eins sage ich dir an deinem schwindligen Schießstand, bei mir stirbst von Hand und nicht lieblos vom Fließband.
Von Hand? Respekt, wirklich. Aber damit kommen Sie niemals auf unsere Zahlen. Seit der Gründung unserer Firma wurde 2 Millionen Menschen ein Ableben durch Heckler und Koch ermöglicht.
Ja, und nicht zu vergessen,
Noch viel mehr Menschen werden durch Waffen von Heckler und Koch weltweit verletzt. Nicht, man kann sogar sagen, Heckler und Koch wirkt im Wortsinne völkerverbindend.
Ich möchte vielleicht an dieser Stelle betonen, dass dabei meist keine Deutschen zu Schaden gekommen sind. Ja, im Gegenteil, Heckler und Koch bietet Arbeitsplätze für über 600 Menschen und ihre Familien in der Region.
Ja, und die Leute aus Kriegsgebieten, kommen die auch aus einer Region?
Ja, aber dort sind sie meist nicht so lange.
Tja, meine Damen und Herren, jetzt werdet Sie natürlich sagen, nicht wahr? Da machen offensichtlich einige wenige große Profite mit Waffen. Gut, das stimmt, nicht wahr? Zum Beispiel die Eigentümer von Kraus, Maffei, Wegmann, nicht wahr? Und das alles ganz bescheidene Leute, nicht wahr? Die den Namen gar nicht irgendwo hören wollen. Zum Beispiel die Familie Braunbärens, die Familie von Meidel, die Familie von Sete oder Bode. Da gucken Sie zum Beispiel, der Manfred Bode, gell? Panzermann, gell? So bescheidene Leute, nicht wahr? Wie auch die Eigentümer der Firma Diehl, nicht wahr? Familienbetrieb, hier gucken Sie, Thomas Diehl und Werner Diehl. Ganz bescheidene Leute, nicht wahr? Auch der Haupteigentümer der Firma Heckler und Koch, Herr Heschen, nicht wahr? Von dem gibt's gar kein Foto. Und wissen Sie warum? Der hat Angst vor Menschen mit Waffen. Und jetzt werden Sie natürlich sagen, nicht wahr? Kann ich da auch mitmachen? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Sie tun es bereits. Denn haben Sie etwa ein Konto bei der GLS Bank, der Triodos Bank oder der Ethik Bank? Nein? Dann machen Sie mit. Denn alle anderen Banken finanzieren Rüstungsgeschäfte. Und auch die fondsgebundene Richterrente macht da keine Ausnahme. Sie sorgen mit Ihrer Altersvorsorge dafür, dass andere Ihr Alter gar nicht erreichen. Wer richtet, rüstet.